Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill die Ecke gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Und das seit Stunden. Wir haben nicht gesessen, wir haben gestanden tatsächlich.
Wir haben gestanden, wir haben die ersten Gespräche mit den Präsidentschaftskandidaten aufgenommen. Wollen wir schon spoilern, wer da war?
Ja.
Bitte.
Unser erster Gast war tatsächlich der amtierende VfB-Präsident.
Interimspräsident, bitte.
Ja, ja.
Naja, wir müssen schon formal korrekt bleiben. Dietmar Allgeier, danach Pierre-Henrik Steiger. Beide haben es geschafft, innerhalb der 60 Minuten zu bleiben.
Ja, und es hat großen Spaß gemacht.
War super. Ihr könnt das Ganze nächste Woche hören. Da werden dann alle drei Gespräche, Jochen Haas fehlt noch, mit dem sprechen wir am Donnerstag, veröffentlicht auf diesem Kanal, YouTube so beim VfB. Aus. Und ihr wisst, ihr müsst noch abonnieren, der VfB braucht so eine Kachel für den Mediencontainer und auch fürs gute Gefühl.
Ja.
Ja, und natürlich gibt es die Folgen dann auch auf Spotify, Apple Podcast und wo man sonst noch Podcast konsumiert.
Deezer, gibt es Deezer noch?
Gibt es das noch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich froh bin, dass die Wahlen hinter uns liegen, Sebastian. Aber heute werden wir nochmal direkt reingehen und das komplette Wahlergebnis analysieren mit Einschätzungen und Meinungen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben ganz anderes mit euch vor, aber wir werden uns kurz halten, denn wir werden am Donnerstag nochmal eine Aufnahme hier tätigen und zwar mit Hinblick auf das Spiel des VfB Stuttgart gegen die Bayern.
Ja, die Südschlager.
Das wird natürlich Thema sein, außerdem U21 und noch ein paar andere, vielleicht interessante Ereignisse, die bis dahin so anlaufen.
Transfer-News für die Frauen müssen wir auf jeden Fall am Donnerstag machen, denn der VfB hat wieder Zwillinge. Erstmal seit den Schmälers wahrscheinlich.
Nee, es gibt noch die Castors.
Stimmt.
Ja.
Und die Degens. Also das sind nur Brüder gewesen, oder?
Das waren nur Brüder. Und ich würde sagen, die VfB-Frauen machen das sehr taktisch, also taktisch sehr klug. Sie holen sich einfach immer Zwillingspärchen, ja, die ja eigentlich genauso gut sein müssten wie das Äquivalent. Mhm. Und dann kann eigentlich nie was schiefgehen. Wenn mal eine ausfällt, ist die andere sofort da. Im Endeffekt eine super Herangehensweise von Sascha Klaas. Wir werden am Donnerstag darüber sprechen. Denn heute haben wir was ganz anderes mit euch vor. Wir blicken auf die Invasion in Hoffenheim. Der VfB Stuttgart mit 16.000 Fans vor Ort. Die Stimmung war fantastisch. Du warst auch da.
Ja.
Wirst darüber berichten. Und dann müssen wir natürlich über das Spiel sprechen, über ja das Fazit. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Und wir gucken auch mal, wohin geht denn die Reise für den VfB Stuttgart? Was könnte denn am Ende dieser Saison übrig bleiben von einer ereignisreichen Saison? So möchte ich es mal sagen. Dann haben wir die U19 mit dabei. Wir machen Werbung für die Schwemme. Kann man eigentlich nicht oft genug machen.
Ja.
Und wir werden ein Hörbuch nicht besprechen, aber empfehlen.
Mhm.
Das sind die Themen für heute, Sebastian.
Klingt gut.
Da ist alles dabei, was man als VfB-Fan, glaube ich, braucht.
Ein buntes Potpourri,
ja. So ist es, ja. Und das Ganze kompakt heute. Da bin ich mir sicher. Aber, Sebastian, bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, müssen wir natürlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, über die Invasion in Sinsheim reden. Wir waren laut, wir waren viele, 16.000, ich sag's nochmal, VfB-Fans in Sinsheim. Sebastian, du warst im Stadion diesmal nicht mit dem Fahrrad, so wie im vergangenen Jahr. Dennoch kannst du Vergleiche anstellen, also wie war's?
Es war grandios und ich saß diesmal auch nicht, sondern ich stand, denn letztes Jahr hatte ich tatsächlich mir ein Ticket auf der Haupttribüne noch geschossen im freien Verkauf und saß da dann ganz komfortabel nach der Fahrradtour. In meinem Alter muss man halt ein bisschen gucken, ne? Belastungssteuerung. Und diesmal stand ich tatsächlich im Auswärtsblock und es war natürlich komplett großartig. Mehr als das halbe Stadion war rot, also so groß wie die VfB-Choreo war vom Wolfsburg-Spiel, so viel VfB-Fans waren ja quasi dann in Hoffenheim. Die Stimmung war super, das Wetter war nicht zu zu kalt. Es gab so gut wie keine Schlangen beim Catering. Also es war wirklich ein rundum gelungener Stadionabend und trotz des Riesenstaus nach Abpfiff, den man erwarten konnte, vom Parkplatz beim Technikmuseum hin auf die Autobahn, war ich vor 12 zu Hause. Und ich meine, wo gibt's das schon? Und mein persönliches Highlight nach Abpfiff war tatsächlich, wir sind dann schon diesen Parkplatz runtergefahren und dann an der Schranke, wo man normalerweise dann natürlich sein Ticket entwerten muss, steht jemand und nimmt das Geld entgegen. Und ich dachte, es sind 5 Euro Parkgebühr und wir geben ihm 5 Euro und er sagt, eigentlich sind es 10. Dann sagen wir, ja, dann geben wir dir noch 5. Nee, nee, ist ja nicht mein Geld. Viel Spaß.
Also der Rest wird vom Dietmar ausgeglichen,
wie immer. Dietmar zahlt die Zeche.
Nee, aber ich möchte auch nochmal sagen, Props an alle Fans, die in den letzten Wochen hier wirklich einen Abriss, einen nach dem anderen, muss man ja sagen, geliefert haben. Diesmal Sinsheim von der Woche, die Choreo gegen Wolfsburg, du hast es schon gesagt. In Dortmund waren wir auch tonangebend. Ja. Wir waren wieder brutal laut. Die Choreo gegen PSG. Ja, das ist auch noch nicht so lange her, man vergisst es nur so schnell. Also, was zurzeit wirklich von den Rängen kommt, ist definitiv Champions League. Das ist echt krass, was wir da abliefern. Jedes Mal, muss ich echt sagen. Und dann gab es ja auch noch eine coole Tapete von unserer Kurve. Mit Bezug auf die Bundestagswahl, muss man sagen, da stand drauf, Sebastian.
Aktuelle Hochrechnung aus Sinsheim, 20:02. Ich denke, es war wahrscheinlich vom Schwabensturm. Also so in der Bericht die Uhrzeit, die 20:02. Ergebnis, mehr als 13.000 haben sich für Weiß-Rot entschieden. Wahlauftrag Konstrukt Hoffenheim abschaffen. Und man hat auch vermehrt Beber gesehen mit Konstrukt Hoffenheim abschaffen, die dann den ganzen Gästebereich geziert haben. Und es war schön, was man da noch alles so gesehen hat, von Kopenhagen und von Union Berlin und so weiter. Also dieses Stadion ist wirklich einfach dafür gebaut worden, dass da einfach gegnerische Fans sehen, Spaß haben.
Mein Lieblingsbepper war, Mai Wahl wird immer der VfB sei. Das ist mein absoluter Lieblingsbepper gewesen, mit dem Äffle, vom Äffle und dem Pferdle, wirklich großartig. Also ich sag mal so, an den Fans liegt es nicht, dass der Motor etwas stottert beim VfB Stuttgart.
Wobei, wir werden dahinter drauf zu sprechen kommen, aber ich fand, in Sinsheim hat der Motor gar nicht gestottert, aber der VfB hat vielleicht seine PS nicht auf die Straße gebracht.
Sehr gut, sehr gut. So kann man es, denke ich mal, umschreiben. Und an was das lag, das werden wir gleich rausfinden. Aber Sebastian, bevor wir jetzt auf Aufstellung und Spiel schauen, möchte ich noch was Grundlegendes loswerden, ja? Kenner dieser Sendung wissen, oh,
nein. Du kannst schon eine bedeutungsschwangere Musik vielleicht unterlegen.
lieber nicht. Nee, also bevor wir über die Aufstellung sprechen, ist mir das einfach wichtig. Wenn ich hier über die Spiele spreche, wandle ich ja grundsätzlich immer auf dem schmalen Grat zwischen Pseudo-Analyse und Emotionalität, muss man ja so sagen. Und ich will jedes Spiel gewinnen, ja, egal gegen wen, ob das jetzt gegen Real Madrid geht, gegen Holstein Kiel oder eben gegen Hoffenheim. Ich find's aber dennoch zurzeit sehr schwer, wirklich den richtigen Ton zu treffen hier bei der Besprechung der Spiele. Ja, die einen aus unserer Community, sage ich jetzt mal, die argumentieren damit, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, wenn wir mal zu sehr kritisieren, und andere, wenn wir nicht scharf genug kritisieren, die schreiben uns dann, aber man muss auch mal schauen, was wir im Sommer und auch im Winter investiert haben.
Und das Problem ist, beide haben recht.
Absolut, absolut, das ist es. Beide haben recht. Und dann kommt natürlich auch noch eine individuelle Frustrationstoleranz mit dazu. Ja, also der eine, der verpackt das halt mal besser, dass man nur 1:1 in Hoffenheim spielt, der andere, der flippt komplett aus, weil er halt zu Recht bemängelt, dass der VfB seine Chancen nicht macht. Und da bin ich schon bei dem Punkt, vorwerfen kann man der Mannschaft gegen Hoffenheim eigentlich nur die Chancenverwertung. Ja, wir erreichten am Sonntag den höchsten Bundesliga-XG-Wert seit dem 10. Spieltag, damals gegen Eintracht Frankfurt. Es gab überhaupt nur 2 Spiele, in denen wir einen höheren XG-Wert haben, sprich eine höhere Chancenqualität als gestern oder am Sonntag. Wir nehmen ja am Dienstag auf, fällt mir gerade ein. Gegen Mainz war das, war am 2. Spieltag, 3,77. Ja, ein Spiel, was du natürlich auch nicht verlieren darfst, aber da hat der Schiedsrichter seinen Anteil dran. Mhm. Dann eben das Spiel gegen die SGE, da hat man ein XG von 3,23. Und ja, auf der anderen Seite gucke ich mir das Hoffenheim-Spiel an und ich habe es mir inzwischen 2-mal angeschaut und sehe halt kaum nennenswerte Chancen bei Hoffenheim. Die hatten ein XG auf ihrer Seite von 0,66. Ja, da gab es halt auch nicht viele Clubs, die gegen uns noch viel schlechter waren, muss man sagen. Augsburg am 16. Spieltag kam auf 0,56, Bochum am 11. Spieltag auf 0,39 und Freiburg am 18. Spieltag auf 0,19. Ich weiß noch, da habe ich alle Abschlüsse damals zusammengeschnitten und euch gezeigt. Weißt du es noch?
Ich erinnere mich da. Aber da kommt natürlich auch die Schwäche des XG-Werts zu tragen. Er berücksichtigt nicht die individuelle Qualität der Spieler, die diese XGs haben. Und dass Hoffenheim einfach geile Einzelkicker hat, hat man bei Gift Orban gesehen. Ich hatte es ja gejinxt vorm Spiel, also dass der vielleicht Gift für unsere Defensive sein könnte.
Und ich hatte ihn nicht dabei.
Ja. Und die haben halt einfach Qualität, ne? Und so ein Kramaric, ja, schwierig. Also
Ich will einfach nur mitgeben, wir haben gestern gut gespielt. Und bei allem Frust kommt mir das einfach zu kurz. Ich konnte auch nicht erkennen, dass die Mannschaft ja zum Beispiel Probleme hatte in Sachen Spritzigkeit oder Frische. Die Sprintwerte waren gut, die Laufleistung sogar leicht überdurchschnittlich. Ich sehe einfach aktuell keinen Grund für eine Krisenstimmung. Ja, es sind 3 Punkte auf Platz 4, 2 Punkte auf Platz 5. Und wir haben, klar, noch Bayern und auch Leverkusen, aber ansonsten, das haben wir ja gesehen in der Hinrunde, ein machbares Restprogramm. Also gerade hinten raus kommen die einfachen Gegner. Muss auch erstmal gewinnen, keine Frage. Genau. Ja, aber das sind auf jeden Fall mal Spiele, die du ziehen kannst, da bin ich überzeugt von.
Genau, ja, aber du hast jetzt natürlich auch, du hast kurz angesprochen und dabei noch Frankfurt, glaube ich, nicht erwähnt oder Leverkusen nicht erwähnt. Also
doch, Leverkusen habe ich erwähnt, aber Frankfurt nicht.
Die nächsten 4 Spiele sind halt unter anderem gegen Bayern, Leverkusen und Frankfurt und ich glaube, nach den 4 Spielen werden wir entweder nach oben oder nach unten gucken können.
Ja, aber dennoch sehe ich da noch genügend Möglichkeiten, was zu ziehen. Wir hatten nach 6 Spieltagen in der Hinrunde 7 Zähler, haben wir hatten damals 9 Zähler und jetzt haben wir 7 Zähler. Das ist alles noch okay. Ja, die Mehrfachbelastung ist weggefallen, die Trainingszeit ist gestiegen. Für mich ist der VfB einfach weiterhin voll im Rennen um die Champions League Plätze. Ja, also das ist für mich erstmal mehr, als ich erwartet habe vor der Saison.
Also ich glaube, wir haben ja nach der Saison hier gesessen bei einem Cocktail hier auf dem Sofa und haben uns dann beim FAQ überlegt, was wir denn vom VfB erwarten. Und ich glaube, wir waren irgendwie mit Platz 9 oder so einverstanden.
Da wussten wir natürlich noch nicht, dass der VfB 50 Millionen in den Sturm investiert.
Ja gut.
Deswegen würde ich meine Prognose jetzt gerne nach oben korrigieren und sagen, der 6. darf es schon werden.
Ja, genau, aber wahrscheinlich korrigierst du jetzt nach oben nicht wegen des 50-Millionen-Sturms, sondern wegen Nick Woltemade.
Absolut. Dann, also wenn der 50-Millionen-Sturm das abliefern würde, was die Summe verspricht, dann würde ich auch auf Platz 4 korrigieren. Nee, ich möchte ja auch meine Frustrationstoleranz niemanden aufzwingen, aber bei mir hat diese junge Mannschaft einfach ungeheuren Kredit und ich kratze an diesem Kredit auch noch nicht nach den letzten Spielen, die natürlich nicht besonders gut waren oder beziehungsweise von den Ergebnissen nicht immer besonders erfolgreich, aber dennoch ist es für mich alles irgendwie erklärbar. Der VfB geht nicht am Stock, wir sehen keine ideenlose Mannschaft, wir sehen keine neuen Entwicklungsschritte. All das passiert ja, allein dass Sebastian Hoeneß einfach seine Lehren daraus gezogen hat, dass die Mannschaft nicht mehr die Kraft hatte, seinen Fußball zu spielen, zeigt ja, wie anpassungsfähig dieser Trainer und auch die Mannschaft ist. Das muss man einfach immer mal wieder sagen. Und ich habe jetzt beim ZVW-Podcast letzte Woche gehört, ja, so kann man ja nicht auftreten. Das zeigt ja irgendwie auch, dass man es nicht richtig will. Das ist alles für mich Bullshit. Du triffst mit Wolfsburg auf einen Gegner, der dich einfach fertig macht, wenn du da ins offene Messer läufst. Und wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, ständig nach hinten zu rennen, dann schießen die dich aus dem Stadion. So einfach ist es. Und so hast du ein Spiel abgeliefert, das du eigentlich gewinnen musst. Ja,
und das ist der Punkt.
Und das ist, ja, gut, klar, ja, du musst es eigentlich gewinnen. Aber du hast dich in die Situation gebracht, dass du in der 72. glaube ich, dass du es 1-0 machst und dann kackst du hinten raus nochmal komplett rein. Okay, das ist blöd gelaufen, aber dennoch würde ich jetzt nicht sagen, die Herangehensweise grundsätzlich war das Problem, warum man dieses Spiel verloren hat. Das sehe ich nicht. Ich fand es einfach Quatsch. Das fand ich eine Quatschanalyse. Das wollte ich einfach nur mal loswerden. So. Wer hier also, das möchte ich auch nochmal sagen, jetzt die große Abrechnung erwartet, der ist, glaube ich, falsch. Und ich hatte schon das Gefühl auf Social Media, dass manche schon bereit sind dafür, dass man jetzt mal so richtig ins Mett haut. Das sehe ich aktuell nicht. Mich ärgert es sehr, dass wir nur mit einem Punkt nach Hause gefahren sind, aber mit der gezeigten Leistung bin und bleibe ich einverstanden.
Also ich muss sagen, ich hatte in Hoffenheim wirklich 70 Minuten lang einen richtig schönen Abend. Ich habe den VfB mit einem guten Auswärtsauftritt gesehen und gerade im Vergleich zum Spiel gegen Wolfsburg auch sehr kreativ, sehr dynamisch, sehr mutig. Also es war ja wirklich dann so Vintage Hoeneß Fußball, frühes Anlaufen, hohes Pressing, geil auf Ballgewinne und so weiter. Das war ja alles
geile Chancen.
Da. Und mich ärgert dann einfach, wie du gerade gesagt hast, dass man halt nur mit einem Punkt rausgeht, dass man gegen Wolfsburg ohne Punkt rausgeht. So wie der Schüler, der für die Arbeit, für die Klausur eigentlich genug lernt, hingeht, auch alles richtig macht und am Ende dann irgendwie 1000 Flüchtigkeitsfehler macht und dann nur eine 5 schreibst oder eine 4. Ne?
Ja.
Und das ärgert mich brutal, weil du bringst ja alles mit, um halt das wieder zu gewinnen.
Absolut. Deswegen, Sebastian, wir arbeiten es jetzt auf, beginnen mit der Aufstellung. 3 Veränderungen im Vergleich zum 1:2 gegen Wolfsburg. Nick Woltemade kam für Enzo Mion die Mannschaft. Leonidas Dergio ersetzte Joscha Wagnermann und Finn Jeltsch gab sein Startelfdebüt. Für ihn saß Ramon Hendricks auf der Bank und ja, Justin Diehl war nicht im Kader. Er bekam Spielpraxis in der U21. Für ihn war Jakob Brun-Larsen wieder mit dabei. 3 Wechsel, die für mich Sinn machten. Wie siehst du es?
Also hier Rainer von Finjeltsch hat mich ein Stück weit überrascht, weil Hendricks ist ja immer, also zumindest mal solide gelöst hat in der Innenverteidigung, aber auf der PK vorm Spiel konnte man das ja vielleicht schon so ein bisschen raushören, dass Finjeltsch dann sein Startelf-Debüt geben könnte. Und man muss sagen, also ich war komplett geflasht. Also der Typ spielt ja, als ob er irgendwie 198 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, war mutig, war präsent, gut, beim Gegentor hat er kleine Aktien drin gehabt, aber jetzt über die 90 Minuten fand ich so ein überragender Auftritt eigentlich von ihm für einen 18-Jährigen.
Ja, also ich fand eigentlich alle drei Neuen haben voll abgeliefert. Ja. Nick macht die Bude, hat weitere gute Chancen. Mit Leo Stergiou bekam unsere rechte Seite deutlich mehr Stabilität, auch mehr Zäckigkeit, hat mir richtig gut gefallen, wie er gespielt hat. Nicht perfekt, keine Frage, aber das war schon insgesamt ein guter Auftritt und du hast es gesagt, Finjeltsch, also wirklich beeindruckend, wie der das runtergespielt hat, großartig und ich habe weder Enzo noch Josh noch Ramon, muss ich ganz ehrlich sein, vermisst. Deswegen fand ich die Wechsel gut. Also das passt für mich komplett. Nach zwei Spielen mit Dreierkette, respektive Fünferkette, kehrten wir wieder zurück zur Viererkette, ja, die ja konservativ interpretiert würde, würde ich mal so sagen. Also keine Asymmetrie oder so, sondern wirklich eine normale Viererkette, Aufbau im 3+2. Auch das kannten wir aus der vergangenen Saison. In der Saison nicht so oft gespielt, weil die Aufbaustärke der Innenverteidiger fehlte. Ist natürlich dann auch ein Thema. Finjeltsch deutlich besser mit Ball als Ramon Hendricks, ja, ist zumindest stimmt. Mein Eindruck.
Sah so aus, ja.
Ja, und von dem her ging's halt. Vorne dann die vier Leute in der Angriffsreihe mit Chris, Nick, Dennis und Jamie. Das sah über weite Strecken des Spiels, fand ich, wirklich super aus. Siehst du irgendwelche Kritikpunkte, ja, an dieser Herangehensweise, die du vielleicht noch mit mir teilen möchtest?
Nö, eigentlich nicht. Nur vielleicht, dass Jamie Leveling, fand ich, ein bisschen abgefallen ist bei den Vieren da vorne. Der über seine Seite ist nicht so viel passiert, wie ich es mir erwünscht hätte. Aber ansonsten, also der Viererblock da vorne hat ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, für Dennis Undorf reden wir nochmal separat, weil der hatte ein paar richtig geile Aktionen drin, aber auch ein paar, wo man dachte, ah, oh, nee, also, aber so eine Vier vorne, ja, war okay.
Jamie habe ich auch nochmal drin, später, weil ich fand, der hat sich halt extrem aufgerieben, aber dazu, ja, wie gesagt, später mehr. Jetzt habe ich es vorhin schon gesagt, ich habe mir das Spiel natürlich ein paar Mal angeschaut und beim Rewatch, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt, achte ich immer darauf, wie laufen so die ersten Sekunden und der VfB wählte in diesem Spiel eine neue Anstoßvariante, die ich sonst von Hoeneß eigentlich nur kenne, wenn der VfB kurz vor Ende ein entscheidendes Gegentor kassiert hat. Ja, und zwar 5 Mann auf einer Linie beim Anstoß, dann geht der Ball nach hinten auf Finjeltsch und der sollte dann mit einem Diagonalball Nick Woltemade finden, der dann irgendwas damit macht.
Das
Ball
die, fest die oder wie auch immer. Hail Mary Variante quasi.
Ja, kann man so sagen. Ja. So, klappt aber nicht. Das kann man an der Stelle auch schon sagen. Ich fand es trotzdem cool, weil du siehst halt, okay, da hat man sich halt wieder was überlegt, ja, wie man früh den Gegner überraschen kann. Das fand ich ganz spannend. Aber wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, wir sind gut reingekommen. Ja, wir machten einen guten Eindruck, wir waren bissig in den Zweikämpfen, hatten von Beginn an Kontrolle. Im Zentrum sahen wir wirklich eine gute Staffelung, fand ich, nahezu alle lange Bälle, die von Luca Philipp rausgeschlagen wurden, wurden von uns abgefangen. Ich fand, Ilzers Plan ging in den ersten Minuten, in den ersten 30, 35, vielleicht sogar 45 Minuten überhaupt nicht auf. Da habe ich nichts gesehen von Hoffenheim, bis auf die Chance, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, ganz am Ende der ersten Halbzeit. Ja, aber sonst war da gar nichts. Wir hatten eine super Struktur, die Abläufe passten. Jamie Leveling suchte immer wieder die Tiefe, hat mir auch gut gefallen, wurde auch immer wieder gut eingesetzt. Dennis Undorf hatte einen großen Wirkungskreis. Auch er machte zu Beginn wirklich einen fitten Eindruck. Das hatten wir ja noch in Abrede gestellt in der Vorschau. Haben gesagt, der ist nicht fit, der kann nicht spielen. Aber zu Beginn war das wirklich super. Und Nick Woltemade wurde halt eher als zweite Spitze eingebunden und nicht als verkappter Zehner. Auch das gefiel mir richtig gut. Und übrigens auch gegen den Ball. Also ist dir mal der Anlaufwinkel aufgefallen, ja? Das macht er so gut und setzt in der Situation jetzt hier immer wieder Philipp unter Druck. Ich fand, Nick Woltemade hat ein Top-Spiel gemacht.
Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und was mir aufgefallen ist, das ist jetzt aber auch nur gefühlte Wahrheit im Stadion, wobei ich einen sehr, sehr guten Blick hatte, dass er relativ viele Bälle festgemacht hat, beim Rück zum gegnerischen Tor, was bislang nicht so seine Stärke war, aber er konnte super viele Bälle festmachen, auch weil er nicht so viel Druck bekommen hat und schön fand ich, er konnte die meisten einfach mit der Brust festmachen, weil das ja auf einer Höhe ist, wo andere dann mit dem Kopf wahrscheinlich rangehen würden, aber das hat relativ gut funktioniert, dass er tatsächlich so Gerassi-mäßig fast schon die Bälle da verteilt hat.
Also ich habe nichts Negatives über Dick zu sagen, selbst sein Kopfballspiel war deutlich besser als sonst, muss man auch dazu sagen und wie du sagst, dass er die Bälle eng führen kann, gut abschirmen kann, das haben wir immer schon gesehen. Aber genau das, diese langen Bälle runternehmen, festmachen, verteilen, was weiß ich. Also einfach produktiv was damit anzufangen. Ja. Das hat noch nie so gut geklappt wie jetzt gegen Hoffenheim. Und ich möchte damit jetzt auch nicht sagen, dass das allerbeste Spiel ever war. Aber dennoch muss man anerkennen, dass Nick Woltemade hier das Ganze herausragend gut gemacht hat. Und dann auch gleich getroffen hat. Denn mit der ersten Chance geht der VfB direkt in Führung. Das hat sich Hoeneß so sehr gewünscht. Ich erinnere da an diverse Pressekonferenzen, wo er gesagt hat, wir wollen endlich auch mal mit der ersten Chance in Führung gehen, so wie es oft unseren Gegnern gelingt. Wir haben sonst Chancenwucher, der Gegner kommt einmal vors Tor und trifft. Diesmal war es bei uns soweit. Die Szene, die ich euch jetzt einspiele, die setzt eigentlich etwas zu spät ein, aber ja, ich habe halt nur das bekommen jetzt von der DFL. Aber eigentlich war genau das ein Moment, der das nochmal bebildern hätte können, was wir gerade eben beschrieben haben. Philipp mit dem langen Ball. Jeltsch fängt ihn ab und spielt dann direkt kontrolliert weiter und ja, macht das mit der Kopfballablage so schnell, das Spiel, dass Hoffenheim gar keine Zeit mehr hat oder keine Möglichkeit, hoch zu pressen. Ja, weil sie eben direkt mit ihrer ersten Pressinglinie überspielt werden von Finn Jeltsch. Das ist super. Dann kontrollieren wir den Angriff, sind geduldig, bewegen uns gut und warten dann auf den richtigen Moment für die Tempoverschärfung. Auch das haben wir ganz oft gesehen am vergangenen Sonntag. Wir verlieren dann auch mal am Ball, ist nicht schlimm, weil wir sofort gut pressen. Hast du auch schon angesprochen. Ja. Machen sie richtig gut. Zwingen Hoffenheim vor allem zu unkontrollierten und ungenauen Zuspielen. Auch da der Druck sofort da und zack, der Ball ist wieder bei uns. Und dann, jetzt seht ihr es auch, achtet bitte auf Dennis Undav. Und zwar ab diesem Moment, wenn ich die Szene einspielen lasse. Der spielt rechts außen den Ball und läuft dann diagonal ein. Er bewegt sich wirklich exakt in den Räumen, wo die TSG eigentlich keine Gefahr vermuten muss, um dann im richtigen Moment, und zwar in dem Moment, wo Maxi den Ball bekommt, den Tiefenlauf anzuziehen. Das ist einstudiert. Da bin ich überzeugt von. Das ist einstudiert, weil du kannst auch darauf achten, wie Chris Führig sich verhält, wenn Maxi den Ball bekommt. Das wirkt schon so, als ob jeder genau weiß, was er jetzt zu tun hat. Führig zieht dann den linken Halbraum frei. Arthur Chavez muss mit, hat gar keine andere Wahl. Und kurz vor dem Pass von Maxi gibt's eine Kommunikation zwischen Dennis und Nick, auch entscheidend. Akboguma muss natürlich damit rechnen, dass Undav jetzt mit Ball, der den Ball ja bekommen hat, in die Tiefe Richtung Tor geht. Deshalb orientiert er sich tiefer in Richtung Dennis. So bekommt Nick den nötigen Freiraum. Und ich habe natürlich Quatsch erzählt, Dennis kriegt ja den Ball gar nicht, sondern es sieht nur so aus, als würde er ihn bekommen. Denn was macht der? Der lässt den einfach durch.
Genau, und du hast ja gerade gesagt, er lässt nicht nur durch, sondern er hat auch einfach den Gegenspieler mit rausgezogen. Ja. Also nicht nur den Ball durchlassen, sondern halt auch wirklich auch den Gegenspieler verarscht. Damit er den Platz halt frei macht für Nick Woltemade.
Ja, und Woltemade hat dann die Ruhe weg. Guter erster Kontakt, natürlich. Einmal schauen und dann satt ins rechte Eck. Also ich sag's nochmal, das war wirklich ein klasse Spielzug. Massives Finish auch von Nick. Und ja, das war eine Variante, die Mittelstädt, Führig, Undav, Woltemade vielleicht nicht einstudiert haben, aber zumindest mal wussten, wie es gehen kann. Und alle vier haben zusammen funktioniert. Und also super. Ich habe jetzt hier das Sichtfeld von Undav auf YouTube und Spotify nochmal gehighlightet. Also das bestätigt meine These, da wussten alle, was jetzt ansteht, was wie gemacht werden muss. Und also mir fehlen da die Worte. Das war ein wunderschönes Tor, das wir in der letzten Saison zum Beispiel vielleicht gar nicht so gewürdigt hätten, weil wir so viele tolle Tore geschossen haben. Aber in dieser Saison ist es für mich eines der schönsten Tore, einer der schönsten Spielzüge des VfB Stuttgart gewesen. Großartig, auch von Dennis, super gemacht, ja.
Ging mir genauso. Und ich hatte tatsächlich so leichte Retro-Vibes ans Spiel im März letzten Jahres in Hoffenheim, weil ich glaube, da war der erste Treffer ja von Enzo Mio, auch nach einer perfekten Kombination über ganz viele Stationen, wo er dann nur noch einschieben musste. Es geht genau so wieder los wie im letzten Jahr. Wir sind halt richtig gut im Spiel, machen das frühe Tor. Was soll uns noch stoppen?
Ja, wir selbst. Ja. Und stellt keiner ein Bein, außer wir selbst. Ja. Nee, und ich muss da nochmal sagen, also das ist auch der Grund, warum wir niemals Fußballmannschaften trainieren würden, weil wir einfach keine Ahnung haben. Du siehst halt einfach, Dennis von Beginn an muss spielen, genau für solche Aktionen. Ja? Und ja, also offensichtlich braucht er keine Pause. Das hat er schon gut gemacht. Was wir auch gut gemacht haben, nach dem Treffer bleiben wir auf dem Gaspedal. Hoffenheim gelang es so gut wie nie irgendwie mal für Entlastung zu sorgen. Wir fuhren die Angriffsintensität nochmal hoch. Das war richtig, aber leider auch erfolglos, muss man sagen. Zwischen der 10. und 20. Minute glaube ich nämlich, dass wir die TSG schon hätten killen können. Ich hatte das Gefühl, dass die überhaupt nicht zurechtkamen mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und wenn wir da einfach noch das zweite nachgelegt hätten, dann hätte es so laufen können, wie von dir gerade gewünscht und im letzten Jahr erlebt.
Ja, aber andererseits, du hast ja auch in der Phase keine großen Torchancen herausgearbeitet, auch wenn du halt komplett feldüberlegen warst. Und ich fand dann auch gar nicht so blöd, einfach da mal geduldig zu bleiben. Also ich glaube, der VfB hatte schon das Bewusstsein, hey, hier geht was, wir sind auch überlegen, aber wir wollen es auch nicht übers Knie brechen, dann irgendwie einen blöden Konter- oder Gegenangriff laufen, dann steht es vor allem 1-1. Insofern konnte ich tatsächlich relativ gut damit leben, dass man es in der Phase so ein bisschen dosierter angegangen ist. Denn ab der 30. kamen dann halt die großen Chancen.
Dann kamen die Chancen mehr oder weniger im Minutentakt, muss man sagen. Und ich gebe dir recht, wir haben ja das Spieltempo weiter kontrolliert. Es war ja jetzt nicht so, dass wir einfach nachgelassen haben, das haben wir ja gerade eben schon rausgearbeitet, sondern wir waren weiter auf dem Pedal. Wir haben versucht, uns, ich sag mal, die Situation so zu erzeugen, dass wir dann irgendwann zu Chancen kommen. Ist schon richtig. Aber ja, es war einfach mein Eindruck, vom Fernsehen muss ich dazu sagen, Hoffenheim schwimmt hier komplett und wir gehen nicht voll in den Attacke-Modus.
Ja, vielleicht, ja.
Aber ich gebe dir natürlich recht, im Zweifel wirst du dann unkontrolliert, ungenau und auf einmal fängst du dir einen Konter und dann stehst du halt vor einem ähnlichen Problem wie dann später in der 74. Minute, sei es drum. Ja, nee, nochmal hinterlegen, viel Kreativität, super Angriffsspiel, deutlich mutiger als in den letzten drei Spielen, muss man auch sagen, das hast du richtig gespürt. Es gab ein paar Situationen, da hätte ich mir gewünscht, dass wir den Ball etwas früher abspielen, also da haben wir den Ball zu lange geführt, aber ansonsten war das schon in Ordnung und weil du gerade eben meintest, ab der 30. Minute gab es die Chancen, absolut korrekt, aber nochmal für meine These hinterlegt, zwischen der 9. und der 30. Minute haben wir nicht einmal aufs Tor geschossen.
Ja? Das ist zu wenig, keine Frage.
So, und da denke ich mir halt, für die Phase, wo Hoffenheim mit den schlechtesten Eindruck gemacht hat, ist dann der Output zu gering.
Ja.
Das ist das, was ich bemängeln wollte. Jetzt kommen wir zur Dreifachchance, muss man ja sagen. Karasau wollte mal, der Stiller, alle durften mal, aber keiner traf das Tor. Eingeleitet wurde diese Chance von Jeff Chabot, der einen Diagonalpass raushaute, der, ich glaube, selbst für Hiroki Ito-Verhältnisse herausragend war, möchte ich sagen. Und auch Dennis Undav, der zaubert hier. Ja, erster Kontakt, herausragend. Das Abschirmen des Balls, super. Der Tunnel gegen Nsoki, also top, 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 muss man wirklich sagen. Atakan Karasor lief dann gut mit ein, bekommt den Ball. Ich fand das war eigentlich ein guter Abschluss von Atta, würde ich sagen. Aber eine noch bessere Parade von Luca Philipp, der den Ball dann an den Pfosten abwehrte. Aber ich möchte erst mal von dir wissen, warst du mit Attas Abschlussqualitäten in dem Moment zufrieden?
Also wie du hier auch im Manuskript geschrieben hast, es war ein guter Abschluss von Atakan Karasor. Ja, keine Frage. Aber ich glaube, ein Stürmer hätte den wahrscheinlich auch einfach ins Tor reingeschossen. Also es war insgesamt war es ein okayer Abschluss und für Atakan Karasor war es ein guter Abschluss, ja.
Jetzt müssen wir uns wieder über die DFL aufregen, denn die Folgeaktion, die habe ich leider nicht bebildert bekommen. Aber egal, wie wir erzählen es euch ganz kurz. Maxi dann im Anschluss erobert den Ball mit einer super Grätsche, hat er richtig toll gemacht. Jamie bedient dann Chris, diesmal täuscht der an und lässt auf Waldemade durch und ja, der verpasst eigentlich den richtigen Abschlussmoment, oder?
Ja.
Hätte er früher abschließen können, hält den Ball zu lang. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie so laut Cheese gerufen wie in dem Moment. Ja, und weil wir aber dann so gut nachrückten, muss man sagen, standen wir mit 6 Mann in Hoffenheim Strafraum. Angelo Stiller kommt an den Ball und der, finde ich, der kann eigentlich nicht schießen, weil Hoffenheim dann wieder gut Druck ausübt. Da ist alles dicht. Und dennoch behauptet er den Ball ja noch wirklich gut, ballert dann aus spitzem Winkel neben das Tor. Also bei Angelo würde ich sagen, ging es nicht besser. Aber bei Nick oder Atta, da würde ich sagen, einer von den beiden muss das weitermachen.
Ja, gehe ich komplett mit. Also zu dem Zeitpunkt muss es einfach 2-0 stehen.
Ja, keine Frage. Also das habe ich, glaube ich, schon hinterlegt. Ja. Und bis hierhin, und daran wird sich auch nicht mehr viel ändern, kann ich der Mannschaft wirklich nur vorwerfen, dass sie aus dem betriebenen Aufwand, ich sag's nochmal, zu wenig Chancen kreiert haben und dann auch die Chancen vielleicht nicht ganz so konsequent genutzt haben, wie du sie nutzen musst. Also wenn du halt einen XG über 3 hast und schießt nur ein Tor, dann ist es zu wenig. Ansonsten war das mit und gegen den Ball stark. Die Rückwärtsbewegung war gut. Da machten alle mit.
Ja.
Hat man auch schon anders. Das Gegenpressing war wieder Vintage, schönes Ball, muss man sagen. Nick hatte in der 34. nochmal so eine Halbchance, aber auch nur, weil Hoffenheim die Hereingabe nicht gut klärte, muss man sagen. Und eigentlich war das Zuspiel von Maxi dann nicht ideal. Ansonsten hätte das auch schon zu mehr reichen können. Wir haben es nicht zugelassen, dass Hoffenheim gegen uns irgendwann mal Druck aufbauen konnte. Wir waren schnell, wir waren kreativ. Das möchte ich nochmal sagen, weil das war ja ein Thema, was wir zuletzt immer wieder besprochen haben. Die Kreativität fehlt. Und wir waren präzise. So. Und in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, ja, da hatten wir dann für meinen Geschmack so einen kleinen Bruch drin. Da haben wir Hoffenheim ein bisschen zu viel Ballbesitz ermöglicht. So würde ich sagen. Aber es war immer noch okay. Es war immer noch nicht schlecht, weil wir hatten immer noch die komplette Kontrolle. Also so ging es mir. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Hoffenheim uns jetzt gerade große Probleme bereitet. Ja, es fehlte etwas so der Zug zum Tor. Auch da wieder, die zweiten Bälle gingen häufiger an die TSG. Noch vielleicht eine Nerd-Beobachtung, Ballfern. Ja, da war es so, dass wir manchmal etwas zu sorglos waren. Ja, also das hätte sich vielleicht auch früher mal negativ auswirken können. Und mir ist auch aufgefallen, dass Sebastian Hoeneß ganz oft bei Angriffen der Hoffenheimer die ballferne Seite adressiert hat, dass die sich jetzt hier mal bitte am Spiel beteiligen dürfen. So, das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Aber wirklich, das hat alles gut funktioniert. Da möchte ich überhaupt nichts schlecht reden oder sonst irgendwas. Also das war ordentlich. Wir schafften es, wenn die TSG im Ballbesitz war, so ein Netz um die Spieler zu spannen. Hoffenheim wurde dann immer auf die Außen gedrängt. Das haben wir gut gemacht. Sie kam aber kaum mal wirklich in die Mitte. Und ich würde sagen, insgesamt war das gutes Verteidigen. Dann haben wir noch die eine Szene, die wir aus der ersten Halbzeit besprechen sollten. Nämlich die Chance von Kramaric, ich glaube, in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Ja. Da bringt Bischoff den Ball von halb links rein. Und dann ist es für mich schwierig zu erkennen, ob das nicht vielleicht sogar abseits gewesen wäre. Denn im Fernsehen hast du genau den Umschnitt in dem Moment, wo Tom Bischoff den Ball berührt. Und du siehst danach, dass Kramaric relativ weit schon in unserem Strafraum steht, auch ein paar andere Spieler. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht eher abseits war, die Situation. Deswegen fällt es mir wirklich schwer, hier eine richtige Einschätzung vorzunehmen. Stergio rutscht dann im Anschluss noch weg und so wird das Schussfenster frei. Und dann freue ich mich trotzdem, dass es die Aktion gab, weil sich Alex Nübel auszeichnen konnte.
Ja, unter lauten Nübel-Nübel-Nübel-Rufen im Stadion. Nee, hat er gut gehalten und das ist natürlich wichtig. Also das war ja wirklich die erste echte oder auch wahrscheinlich die einzige Chance, die Hoffenheim hat, und den dann zu halten. Ich glaube, der war auch nicht ganz so einfach zu halten, dass man halt zumindest mit der Führung in die Halbzeit geht und sich dann noch kurz vor der Pause noch einfängt. Das wäre ja ein super GAU gewesen. Ein Helter super. Aber das war schon mal so eine kleine Warnung an VfB. Okay, die Hoffenheimer brauchen nicht viel Raum, nicht viele Aktionen, damit es gefährlich wird.
Ja, und Hoffenheim versuchte ja auch in der Halbzeit noch ein bisschen was anzupassen. Die stellten auf Doppelsturm um und hinten auf Viererkette. Und das juckte uns erstmal gar nicht. Das war das Schöne, ja. Das Zentrum war auch weiterhin in unserer Hand. Das war weiterhin richtig gut. Das Einzige, was ich mir beim Anschauen gedacht habe, vielleicht spielen wir hier und da zu oft dann nach hinten und nicht mehr so vertikal. Aber da bin ich wieder beim Thema Kontrolle. Das hast du vorhin gut beschrieben. Lieber geduldig bleiben, anstatt einen Fehler zu machen. Und wenn es funktioniert, dann, wie vorhin beim Tor, erzähle ich euch wieder, wie toll das war, dass der VfB Stuttgart kontrolliert aufgebaut hat.
Ist, ja.
Ja. Ich habe mir halt nur gedacht, die Räume sind durchaus da. Aber ja, wir haben so ein bisschen den Druck rausgenommen. Das war mein Empfinden. Es muss nicht so gewesen sein, aber es war mein Empfinden. Ja. Und mir fehlte dann das Tempo im Spiel, beziehungsweise diese Tempoverschärfung, die ich vorhin noch so gelobt habe, das hat mir so ein Stück weit gefehlt, ja. Und ich dachte mir bei ein, zwei Aktionen, Chabot muss beim Rausstechen aufpassen, weil er immer sehr viel Raum hinter sich preisgegeben hat. Ja, das war alles noch nicht super dramatisch, aber hatte ich halt eben auf dem Schirm. Und ich fand, wir haben das dann auch in den ersten 20, 25 Minuten so gut gemacht, dass wir eigentlich hätten auch wieder ein Tor schießen müssen. Es fehlten nur die Chancen. Die gab es dann erst in der 59. Minute mit Stiller. Aber insgesamt, das möchte ich nochmal hinterlegen, der Spielvertrag war gut. Oder fandst du es nicht so gut? Du siehst so skeptisch aus.
Nee, ich fand es super. Aber du hast schon recht. Ich habe es gar nicht so bedacht, dass man vielleicht aus dem guten Spiel, was man betrieben hat, dann auch zu wenige Chancen rausdestilliert hat. Weil es war ja jetzt kein Chancen Feuerwerk. Also es kam dann noch, aber vielleicht ja, hat man gedacht, okay, das zweite fällt irgendwann schon und hat das dann vielleicht nicht genug forciert. Weil ja, es war dann auch in der zweiten Halbzeit natürlich eine 15 Minuten erstmal nichts halt, bevor dann die Chance für Anschluss Stiller kam.
Ich gehe live in mein Sendungsprotokoll und sehe, wir hatten 7 Chancen. Und wenn ich jetzt mal weiter scrolle, sind das die meisten Chancen, die wir uns erspielt haben, seit dem Spiel gegen St. Pauli.
Okay.
Ja, also es waren schon viele Chancen,
ja,
also
ja,
nicht wenige. Aber dennoch gab es immer so Phasen, da ging halt kein Schuss aufs Tor. Aber Stiller hatte die Riesenchance. Und hier siehst du genau das, was ich, glaube ich, gerade eben meinte. Du hast brutale Räume gehabt. Ja. Ja? Und schau dir mal an, wie hier die Viererkette der Hoffenheimer agiert. Mittelstädt schiebt extrem weit hoch. Chabot spielt hier fast linker Verteidiger. Und deshalb musste Hoffenheim eben diese Lücken stopfen. Und dafür standen dann halt an anderen Stellen Spieler von uns frei. Es entstanden neue Löcher, so wie hier, Stiller. Und dann macht es Angelo einfach richtig stark, dribbelt gut an, in den Druck rein. Ja, dadurch bekommt Dennis Platz, weil natürlich dann jetzt 3 Leute auf Angelo Stiller gehen. Und dann kommt für dich dein Lieblingspass, der Doppelpass.
Der Doppelpass, ja, besser geht's nicht.
Richtig stark rausgespielt. Und klar, dann muss Stiller im 1 gegen 1 das 2-0 machen. Also auch da wieder, das Tor muss drin sein, aber auch hier Props an Luca Philipp, muss man einfach sagen. Herausragend gemacht, kommt gut raus, deckt so extrem viel vom Tor ab. Dennoch, also das tat brutal weh, das am Fernsehen mitverfolgen zu müssen, weil das ist ein Ding, das habe ich halt drin gesehen.
Ja, und vor allen Dingen, du musst ja das Spiel irgendwann damit auch mal zumachen. Und wir haben ja dann auch bei Nick Woltemade gesehen, also man kann auch im 1 gegen 1 gegen Luca Philipp Erfolg haben. Und wir haben es dann leider auch am Ende gesehen, man kann auch gegen Alex Nübel Erfolg haben im 1:1. Du musst es halt nur halt einfach besser machen.
Und es ist ja eine vergleichbare Situation gewesen, die von Orban und Stiller.
Ja, und ich erwarte nicht, dass er nochmal irgendwie einen Spieler aussteigen lässt, einfach nur den Ball irgendwie im Tor unterbringen. Und das hat mich dann echt so frustriert und auch ein Stück weit für Dennis Undaff natürlich, weil eigentlich macht er in dem Spiel 3 Assists, also ich den fürs Tor hätte er nicht bekommen, weil er nur durchlässt und nicht berührt. Aber dann spielt er diesen, ich meine, er tunnelt seinen Gegenspieler und spielt auf Atakan Karasor und hier macht er einen Doppelpass. Also Dennis Undaff hätte mit 3 Assists aus dem Spiel rausgehen können.
Absolut. Und hätte selbst noch eins machen
können. Da
kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nee, so kurz danach, das ist auch nochmal ein Thema, das möchte ich mit dir besprechen. So ab der 63. Minute, würde ich sagen, öffnete sich so für mich das Wechselfenster. Ich hatte die Kandidaten Undaff, Leveling, Karasor. Undaff deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass er so nach einer Stunde nicht mehr ganz so umtriebig war und einfach die Kraft vielleicht dann auch fehlte. Ja, dennoch fand ich immer, wenn Gefahr entstand, war Undaff involviert. Du hast es gerade eben gut beschrieben. Ja, und bei Jamie war es so, der hat sich halt einfach aufgerieben. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Der hat in der Offensive mit Abstand die meisten Zweikämpfe geführt und zusammen mit Woltemade auch die meisten gewonnen, muss man dazu sagen. Die Dribblings waren gut. Mir war das in Sachen Schussvorlagen und Abschlüsse von ihm ein bisschen zu wenig. Da kam nicht viel zusammen. Die Flanken kamen auch nicht ganz so gut, aber der machte auch kein schlechtes Spiel. Aber das sind die zwei Offensiven, über die ich nachgedacht hätte. Und bei Atta war es am Ende, glaube ich, auch das Arbeitspensum. Ja, also ich weiß nicht, ob er müde war. Er wirkte zumindest müde. Es gab eine Phase, da hat er ein paar ungenaue Pässe dabei gehabt. Er hat auch längst nicht so viele Zweikämpfe gewonnen wie sonst üblich. Und dennoch von ihm kamen immer mal wieder schlaue Schnittstellenpässe. Aber ja, auch bei ihm so ab der 60., 62. Minute dachte ich mir, man hätte reagieren können. Wie siehst du es denn?
Also ich hätte zum Beispiel auch Dennis Undaff viel früher ausgewechselt, weil er hatte sehr gute Aktionen in der Offensive, aber er hatte auch schon in der ersten Halbzeit so ein paar Aktionen, wo ich dachte, was macht er da? Da gibt es diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du sie noch im Kopf hast, wo er in der eigenen Hälfte einen ganz simplen Pass spielen kann und den mit der Hacke spielen will und sich dann selber ein Standbein schießt, wo man auch dachte, das warum?
Ja? Wobei das eine Spezialität von Dennis Undaff ist, über Standbein zu spielen.
Ja, aber in der Situation nicht. Und er hatte ein paar auch unglückliche Szenen. Und ich habe es auch so gesehen, nach einer Stunde oder so war er nicht mehr so präsent. Und ich hätte ihn definitiv, nicht so lange spielen lassen. Ich glaube, Atakan Karasor, der wurde ja auch erst ausgewechselt, als es schon 1-1 stand. Also da wollte man wahrscheinlich nochmal auch offensiv dann ein Zeichen setzen mit Enzo Mio. Aber ganz grundsätzlich frage ich mich auch schon, welche Gründe Sebastian Hoeneß hat, warum er immer so spät wechselt. Weil die Gründe wird er haben. Und wir können auch nochmal dann jetzt oder später drüber sprechen, ob dann die Bankbesetzung auch jetzt qualitativ nicht so ist, dass er sagt, oh, ich freue mich auf den ersten Wechsel, sondern dass er auch denkt, okay, ich wechsle Qualität aus und nicht ein.
Ja, du hast halt nur 3 von 5 möglichen Wechseln durchgeführt. Keitel, Rieder und Wagnermann bekamen keine Einsatzzeit.
Was? Ja, Fabian Rieder kann schon ein Loch, oder?
Ja, also der ist überhaupt nicht mehr präsent. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man den verpflichten wird. Für mich bedeutet das ja am Ende, dass sich Sebastian Hoeneß von den 3, die ich jetzt noch genannt habe, keine Impulse erwartet hat. So. Und dann finde ich, du hast es richtig gesagt, müssen wir schon darüber diskutieren, ob von der Bank zu wenig kommt. Wie siehst du es?
Also, es scheint ja fast so zu sein, als ob der Trainer das so empfindet. Und wenn man jetzt sieht, wer auf der Bank sitzt und wer jetzt mittlerweile kaum oder keine Rolle mehr spielt, dann ist da vielleicht aktuell die, wie sagt man, die Spitze in der Breite nicht mehr so gut.
Der Wurm drin, hätte ich gesagt. Ja, ja, ich fand auch, dass von Mio, Demiric und Brun Larsen nicht absolut etwas Entscheidendes kam. Also da drängte sich jetzt keiner unbedingt für die Startelf auf.
Nee, es waren jetzt auch dann tatsächlich dann für Enzo Mio nicht so viele Minuten.
Vielleicht das mal mit Nick Woltemade.
Ja, absolut.
Als der gegen Wolfsburg reinkam.
Genau. Und bei Demiric ist tatsächlich der Wurm drin. Also das kann man leider nicht anders sagen. Nee, und von denen, die eingewechselt wurden, hat sich niemand jetzt aufgedrängt für weitere Aufgaben in der Startelf.
Ja, so ab der 65. Minute hat sich Hoffenheim dann auch mal gedacht, Mensch, wir könnten mal ein bisschen rausrücken, ein bisschen höher stehen. Immer noch ohne wirklich Druck zu erzeugen, muss man sagen. Aber das läutete dann diese entscheidende Phase dieses Spiels ein. Weil du hast vorhin gesagt, wir hatten dann später viele Chancen, da kommen wir jetzt drauf. Nick Woltemade hatte gleich zwei gute Chancen in der 70. und 72. Minute. Dennis Undaff hatte ebenfalls noch eine gute Möglichkeit in der 72. Minute, war das auch, meine ich, genau. Zwischendrin gab es zwar nochmal so einen Bülter-Kopfball, aber gut, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht exzessiv besprechen. Die Chance von Nick lassen wir mal laufen. Und jetzt würde mich aber mal deine Meinung interessieren. Hattest du in diesem Moment, ja, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, so die 70., 72., 73. Minute, das Gefühl, dass das 1:1 irgendwie in der Luft lag?
Ehrlicherweise überhaupt nicht, weil Hoffenheim kam ja selten an unseren Strafraum und wenn dann ungefährlich. Jeff Chabot und Finn Jeltsch waren da die Türsteher, die haben eigentlich alles da dann, wenn was kam, abgeräumt. Und also ich hatte nicht das Gefühl, aber klar, es stand halt nur 1:0 und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob der VfB in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit so schleichend nicht mehr ganz so griffig ist einfach.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du hast so das Gefühl gehabt, die spielen ein bisschen mit dem Feuer.
Aber ja, oder sie denken, okay, also wir machen schon noch eins oder gewinnen das 1:0, aber sie schienen mir nicht mehr so aufmerksam, griffig, aggressiv. Also ich hatte nicht das Gefühl, gleich passiert was. Also ich kenne das Gefühl nur zu gut, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, als ob so die Aufmerksamkeit ein bisschen nachlässt.
Ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das Gefühl, okay, die sind ein bisschen frustriert, weil die Chancen nicht reingehen. Ja, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie dann wütend wurden und ungenauer,
nee, gar nicht,
weniger präzise gespielt haben. Eigentlich nicht. Deswegen, ich habe mit diesem Tor überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Also. Ja? Und dann passiert es halt, und wir können auch darüber sprechen, und es war mal wieder ein absolutes Trottel-Gegentor, muss man an der Stelle sagen. Ja, die Flanke von Bischoff ist ja alles, aber nicht gut. Ja, also das ist ja keine gute Flanke. Und ich weiß nicht, ob Jeff sich hier dann verschätzt oder ob er auf dem Rasen ausrutscht. Aber Chabot weiß natürlich, dass er den Ball nicht zentral Kramaric servieren darf. Aber was jetzt da genau schief lief, kann ich mir irgendwie auch nicht erklären.
Also ich bin Team Ausrutschen, also so sah es für mich jedenfalls aus.
Ja, ich meine, er möchte ihm ja den Ball nicht dahin eben spielen, sondern er will den Ball ja eigentlich möglichst weit rausschlagen. Und ja, ich bin wahrscheinlich eher bei dir, dass er nicht falsch steht, sondern dass er halt einfach wegrutscht. Und dann ist es halt echt bitter. Das ist echt bitter. Ja, aber damit müssen wir leben. Kramaric passt dann raus auf Orban. Maxi mache ich ja auch keinen großen Vorwurf. Der rechnet damit, dass Orban halt mit rechts abschließt. Aber der hat halt auch wirklich die Ruhe, ist abgezockt as fuck, schickt Mittelstädt ins Kino und macht dann das Ding rein. Also, was mich an diesem Gegentor so nervt, ist, es ist so unfassbar unnötig.
Ja, natürlich, ja.
Ja. Und dazu kommt aber auch am Ende so eiskalt gefinisht. Also du hättest in dem Moment, wo Orban den Ball bekommt, das nicht mehr besser verteidigen können. Ich sehe da niemanden, den ich dann noch in die Verantwortung nehmen muss.
Nee, also du siehst ja auch dann die Übersicht bei Kramaric, die er hat, weil der könnte auch nach links spielen, aber rechts halt die viel bessere Option, weil Orban da halt sehr, sehr frei ist und was er dann mit dem Ball macht, ist natürlich dann wirklich überragend. Und das hattest du ja damals auch schon mal angesprochen, also wenn Mannschaften wie Wolfsburg oder Hoffenheim in Abstiegsgefahr geraten, was machen sie? Sie kaufen einfach für 10 Millionen einen Typ wie Gift Orban, der jetzt, glaube ich, in 7 Spielen 4 Tore geschossen hat, den du wahrscheinlich nachts wecken kannst, in den Strafraum schubsen kannst und dann lässt du den Maxi Mittelstädt aussteigen und schießt dann einfach in den Winkel. Ja, und das ist halt die Qualität, die Hoffenheim hat. Und das darf man nicht vergessen bei aller Häme und Spott über Hoffenheim. Die haben halt einfach richtig, richtig gute Einzelspieler. Und wenn du so jemanden dann halt anspielst, dann macht er dir genau das Tor, was wir gefressen haben.
Ich glaube, ich weiß, was du vorhin gemeint hast, als du, glaube ich, das so umschrieben hast, dass die Mannschaft unkonzentrierter wirkte oder nicht mehr ganz so entschlossen. Meintest du damit fehlende Ernsthaftigkeit? Weil das habe ich ein paar Mal auf X und auf Blue Sky gelesen. Aber ich habe das ehrlich gesagt nicht gesehen, die fehlende Ernsthaftigkeit.
Nee, nicht fehlende Ernsthaftigkeit. Vielleicht lag es auch daran, dass das Spiel so einseitig war und der VfB so viele Chancen hatte und Hoffenheim so wenig, dass man sich irgendwann dachte, okay, das ist ein Spiel, das werden wir gewinnen. Ja? Ja. Also gar nicht Einstellungssache, sondern das ist vielleicht zu einfach schon viel, Torchancen dann zu generieren oder so und dass niemand, also weder die Fans auf den Rängen noch die Mannschaft damit rechnete, dass man noch ein Tor frisst. Und dann passiert halt vielleicht sowas, weil du einfach nicht mehr hundertprozentig aufmerksam bist, wie dann vielleicht in der Situation Jeff Chabot, der dann wegrutscht. Ja?
Oder die falschen Schuhe anhatte.
Oder die falschen Schuhe hatte. Ich meine, gegen Wolfsburg sind ja auch ganz viele ausgerutscht.
Ja, also das ist sowieso so unser Ding, dass wir immer mal wieder gern wegrutschen. Das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal rausgearbeitet. Nee, aber ich habe insgesamt halt eine Mannschaft gesehen, die ein super Spiel machte und oft auch am gegnerischen Keeper halt einfach scheiterte, muss man halt auch sagen. Vielleicht war man manchmal zu umständlich.
Ja, das sowieso. Ich glaube, das ist ja eh so eine Story dieser Spielzeit und auch was ja regelmäßig auf den Rängen moniert wird, dass man keine Distanzschüsse nimmt, dass man immer noch mal abspielen will, dass man immer noch mal querlegen will, anstatt den Ball mal rein zu brutalisieren. Einfach mal versuchen, mit dem Kopf durch die Wand und das Ding halt irgendwie reinzumachen. Und das ist tatsächlich vielleicht auch so ein Ding, was mit dem Abgang von Guirassy uns verloren gegangen ist, weil wenn der den Ball dann irgendwo bekam, dachte ich,
der schießt.
Ich schieße halt rein.
Ja. Fuck you, der war halt rein.
Der war drin und jetzt heißt es, oder ich habe den Eindruck, dass man dann lieber nochmal ablegen möchte und das funktioniert aktuell halt eher selten.
Da muss ich drüber nachdenken. Weil ich bleibe halt bei diesen 3, irgendwas XG. Die hast du halt einfach nur, wenn du eigentlich gute Entscheidungen triffst, sonst kommst du ja nicht zu einer derartig hohen Chancenqualität. Und letztlich scheiterst du dann am Keeper oder eben an deinen Fähigkeiten, Tore zu erzielen.
Ja, und übrigens, Fun Fact, man kann sich mal die Statistiken angucken vom Spiel jetzt gegen Hoffenheim und vom Spiel im März letzten Jahres. Weil da hat der VfB, glaube ich, auch 3,79 XG, macht halt einfach 3 Tore und frisst keins. Ja. Und die Statistiken ähneln sich erstaunlich. Ich glaube, es sind gleich viele Großchancen gewesen. Und ich glaube, jetzt gegen Hoffenheim war es schlichtweg die Effizienz, die gefehlt hat.
Wie warst du mit der Reaktion auf den Ausgleich zufrieden von der Mannschaft?
Fand ich okay, weil ja eigentlich unterführig 5 Minuten später gleich die Chance haben, das Ergebnis wieder zu korrigieren. Das war allerdings aus meiner Sicht auch die einzige Chance, die es dann nochmal gab für den VfB, nochmal in Führung zu gehen. Aber das fand ich gut. Also da gingen die Köpfe ja schon erstmal ein Stück weit runter, weil es komplett aus dem Nichts kam.
Es war ein Wirkungstreffer.
Genau, aber sie haben sich dann relativ schnell berappelt.
Ja, ich fand es halt geil, wie sie um diese Offensivmomente richtig gekämpft haben.
Ja.
Das konnte ich zumindest am Fernsehen spüren, dass man wirklich sich da reinkämpft und das nicht mit sich machen lassen möchte. Und du hast gesagt, wir haben dann direkt Chancen, um das nochmal umzubiegen. Ja, schau mal an, wie wir hier immer noch ins Gegenpressing gehen in dem Moment, ja, und die Bälle erobern. Das habe ich also von unseren Gegnern so nicht einmal gesehen oder von diesem Gegner, so muss man es eigentlich sagen. Die Weiterleitung von Nick auf Dennis ist dann klasse und der Moment, wie Dennis Undav diesen Ball annimmt, dieser erste Touch und dann dieser Abschluss, also auch das ist wieder super. Da kann ich jetzt das Haar in der Suppe suchen. Klar, der Ball geht nicht rein, deswegen werde ich eins finden. Und das ist vielleicht, dass der Abschluss nicht gut genug platziert war, was halt auch super schwer ist aus der Drehung.
Ja.
Aber insgesamt war das ein toller Abschluss. Chris, das ist für mich das viel größere Problem, muss den zweiten Ball dann aus meiner Sicht besser verwerten.
Ja, war völlig überhastet.
Der hat ja Zeit gehabt, ja, komplett Zeit gehabt und er kann den Ball dann einfach annehmen und in die Mitte spielen und ich glaube, es war Angelo Stiller, der da in einer viel besseren Abschlussposition stand und da habe ich echt gedacht, Mensch, das ist zum Kotzen, dass wir dann wirklich, wenn wir schon Pech haben mit der Aktion von Undav, dann in der Folgeaktion es nicht hinbekommen, den da einfach rüber zu spielen und dann schlänzt den Stiller wahrscheinlich irgendwie ins Eck und dann ist das Ding halt der Drops gelutscht, ja, und ich muss mich nicht über Ohren aufregen.
Ja.
Ja. Brunasen, das haben wir ganz vergessen, der kam nach 73 Minuten für Jamie Leveling rein, Demirovic und Mio nach 82 Minuten für Undav und Karasor. Enzo möchte ich nochmal erwähnen, der hat ein bisschen Schwung reingebracht, fand ich. Es war jetzt nicht herausragend, aber es war okay. Und Demirovic, ja, haben wir alles dazu gesagt, brauche ich nicht nochmal aufwirbeln. Also, da kann man vielleicht noch, das muss ich jetzt noch mit reinbringen, ich weiß, wir wollen es halt schnell machen, aber da kann man vielleicht noch mal so einen Vergleich einstellen, Woltemade, Ermedin, und zwar in Sachen Ballbehauptung. Mhm. Also bei Woltemade merkst du, wie er mit dem ganzen Körper arbeitet, den immer wieder klasse einsetzt, und bei Medo, da spürst du förmlich die Angst in jeder Aktion, in jeder Aktion.
Ja, das ist brutal. Ich meine, du kommst als Stürmer rein, 10 Minuten vor Schluss und du kannst ja eigentlich nichts mehr falsch machen, sondern eigentlich nur noch der Gewinner sein. Aber trotzdem, der Typ ist halt so gehemmt gerade, das ist verheerend.
Tabakovic hat dann in der Nachspielzeit noch die Chance zum 1:2. Ja, also das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Nehmen wir auch nicht auseinander, lassen wir jetzt einfach nur laufen, könnt ihr euch nochmal anschauen und kommen dann viel mehr zum Fazit. Ja, also das ist die große Frage natürlich, was machen wir mit dem Spiel? Also was nehmen wir mit, würde wahrscheinlich ein Field Reporter jetzt den Spieler fragen. Was sagt denn Sebastian Rose auf so eine Frage?
Na, ich würde sagen, genauso weitermachen, aber mehr Tore schießen. Aber jetzt, na, ich finde, vom Spiel gegen Wolfsburg war es jetzt wirklich ein großer Schritt nach vorne, weil ich wieder den VfB gesehen habe, der mich in der letzten Saison so begeistert hat, der mutig spielt, der hohe Ballgewinne erzwingen möchte, der sie auch erzwingt, der dann was draus macht, der seinen Gegner dominiert. Und das fand ich halt richtig, richtig klasse. Und ich stand da auf der Tribüne, habe das Spiel geguckt und ich war halt wirklich bis 70 Minuten, bis 24 Minuten war ich total zufrieden, weil es ein richtig geiler Auswärtsauftritt war. Aber du musst da einfach das zweite Tor machen.
Ja, ich habe niemanden gesehen, der bei uns wirklich schlecht gespielt hat. Ja, im Gegenteil. Wir haben noch gar nicht über Finn Jeltsch gesprochen, der wirklich ein massiv starkes Startelf-Debüt gezeigt hat. Insgesamt kam Jeltsch auf 67 Aktionen, von denen er 58 erfolgreich abschloss. Da gab es keinen anderen Spieler, der das noch toppen konnte. Also prozentual gesehen, so muss man sagen. Dann hatte er eine Top-Passquote mit 91%. Auch da gab es, glaube ich, keinen anderen, der das toppen konnte. Nicht mal Angelo Stiller. Er gewann 89% seiner Duelle. 8 von 9 war das. Auch da wieder Bestwert. Luftzweikämpfe, flawless, 100%.
Das toppt auch keiner.
Ja. 14 Balleroberungen, davon 4 in der gegnerischen Hälfte. Diese 14 Balleroberungen, die wurden aber übertroffen, aber allerdings nur von einem, nämlich Maxi Mittelstädt mit 16.
Der auch übrigens ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
Ja, sowieso in absolut Topform ist.
Ja, also seit mehreren Spielen schon. Ne? Ja. Der ist eine Bank.
Den finde ich richtig gut. Wenn man etwas bei Finn Jeltsch kritisieren möchte, dann vielleicht die Offensivbemühungen, die nicht so diesen gewünschten Impact gehabt haben, den ich mir zum Beispiel erwartet habe. Ja, also sowohl bei den langen Pässen wie auch bei den progressiven Pässen, da schnitt er nur unterdurchschnittlich ab, aber das möchte ich überhaupt nicht überbewerten, weil es war jetzt sein erster Startelf-Einsatz für den VfB Stuttgart und eigentlich ist es bekannt aus Nürnberg, dass der ein gutes Passspiel hat. Mhm. Vielleicht muss er sich mit dem Tempo auch noch zurechtfinden jetzt in der Bundesliga, aber da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Und du hast es vorhin schon angesprochen, kurz vor dem 1:1 verteidigt er ja sehr progressiv. Und da hast du gesagt, da hat er seine Aktien mit drin. Ich sage, hat er nicht, weil eigentlich haben wir das gut abgesichert, wie im gesamten restlichen Spielverlauf hat der VfB es immerhin bekommen, wenn dann mal ein Jeltsch nach vorne gestochen ist oder auch ein Jabot, das gab es auch, haben wir das hinten gut aufgefangen, aber du hast trotzdem was auszusetzen.
Naja, ich meine, man kann ja festhalten, wenn Jeff Jabot nicht ausrutscht, dann kann er den Ball vielleicht sogar annehmen oder kann hinten rausschlagen, dann reden wir nie im Leben drüber, aber so gehört es natürlich, ist Teil der Story, dass Finn Jeltsch halt zu dem Tor irgendwie dazugehört, auch wenn er vielleicht nicht so viel falsch gemacht hat, aber mitgehangen, mitgefangen.
Ich glaube, das Tor wäre auch gefallen mit Finn Jeltsch in der Innenverteidigung, ohne dass er rausrückt. Weil ein Jabot hätte wahrscheinlich das Kommando gegeben und wäre trotzdem ausgerutscht. Ist natürlich jetzt alles hypothetisch, aber ich sehe da bei Finn einfach nicht so viele Aktien drin in dieser Nummer. Also ich fand, das war ein herausragendes Debüt, übrigens auch gutes Tempo mit 33,4 km/h. Können wir uns auch mal merken, das ist schon ordentlich. Und ja, also ich habe kein Fazit, sondern ich habe einen Appell, bleibt geduldig. Diese Mannschaft ist einfach gut, auch wenn wir jetzt keine Mehrfachbelastung mehr haben. Ihr dürft nicht vergessen, die Spuren dieser Mehrfachbelastung, die sind immer noch sichtbar. Ja, also vor allem mental. Du schaltest nicht sofort jetzt wieder vom Kopf her um und bist im normalen Modus, sondern das macht ja schon was mit dir. Ich glaube, konditionell etc., das kannst du natürlich jetzt aufholen und du kannst natürlich auch auf dem Trainingsplatz üben und so, aber es macht schon was mit dir, wenn du da von PSG 4:1 verdroschen wirst oder so. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und die Mannschaft hat voll darauf gesetzt, dass die tatsächlich in die nächste Runde, die Playoffs kommen, in der Champions League, und waren natürlich enttäuscht. Aber also, ich appelliere da an eure Geduld. Diese Mannschaft hat's drauf. Ja, und wir haben gesagt, wir gehen auch mal durch eher kritische Phasen und dafür stehen wir noch gut da. Jetzt müssen halt irgendwie wieder die Stürmer treffen. Ja, dann sieht's hoffentlich auch bald wieder etwas besser aus in Sachen geschossene Tore vor allem.
Genau, und ich finde, der VfB hat ja in Sinsheim jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er aber irgendwie nicht fit oder nicht frisch wäre. Sie haben ein richtig frisches Spiel abgeliefert und hier war jetzt wirklich das Problem einfach die Chancenverwertung.
Ich will noch kurz über die Erwartung für die restliche Saison mit dir sprechen. Das ist mir wichtig. Carlos Ubina schrieb heute in der Stuttgarter Zeitung, es nimmt zwar kein Verantwortlicher das Champions-League-Wort in den Mund, aber an der Mercedesstraße 109 in Bad Cannstatt lautet das Sehnsuchtsziel am Saisonende klar Champions League. Entsprechend wurde in den Kader investiert, entsprechend wurden die Verträge der Nationalspieler verlängert und entsprechend hoch sind die Erwartungen. So ist es richtig. So, und also da würde ich dagegen halten wollen. Ich glaube schon, dass man sich wünscht, in der Champions League wieder auflaufen zu dürfen, keine Frage. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass unser Kader auf Champions League Quali ausgerichtet wurde. Würdest du dem widersprechen wollen?
Also auf jeden Fall ist der Kader und das Geld, was dahinter steht, darauf ausgerichtet, dass du nach Möglichkeit wieder international spielst.
Das
ob
ist
es dann wirklich die Champions League ist, das wünscht sich sicherlich jeder. Also natürlich ist das Sehnsuchtsziel.
Ich wünsche mir auch, dass wir Meister werden.
Ja, also das ist aber, ob man das wirklich dann auch so eingepreist hat, wage ich zu bezweifeln.
Ja, das wurde ja auch schon widerlegt. Also ich erinnere da an Alexander Werle, der ja gesagt hat, man plant mit einem Etat, der auch stemmbar ist ohne Champions League, ohne Euroleague, sprich ohne internationales Geschäft. Ja, also das widerlegt es ja eigentlich schon. Die Frage ist halt, ob man trotzdem den Anspruch Champions League haben darf aktuell. Wie siehst du das denn?
Ich finde, du musst ihn haben. Also wir sind jetzt 2/3 der Saison sind gespielt. Und du stehst mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 4 da und vor dir sind Mainz und Freiburg. Und wenn du jetzt nicht das Ziel hast, dich für Platz 4 zu qualifizieren, ich finde, dann kannst du dich auch vom Spielbetrieb abmelden. Also, dass du nach 23 Spieltagen da stehst, dass du einen Sieg quasi entfernt bist von der Qualifikation, das hat sich die Mannschaft ja erarbeitet mit Dreifachbelastung, mit allem drum und dran. Also die stehen da, dass sie es schaffen können. Und ich finde, jetzt musst du halt alles dafür tun, wieder in die Champions League reinzukommen.
Ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es das Ziel war von Beginn an.
Von Beginn an nicht.
Also, du hast jetzt die Möglichkeit, das zu schaffen.
Genau.
Ja, da gehe ich komplett mit.
Ich meine, von Beginn an, das ist ja das Alte, was Trainer immer sagen, ne? Wir gucken von Spiel zu Spiel, wir sammeln Punkte und so weiter. Und jetzt hast du halt genug Punkte gesammelt, um halt im Saisonfinale, um diesen Platz 4 mitzuspielen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir hatten vor der Saison Sorge, also ich nehme mich da nicht aus, dass es dem VfB ergeht wie Union Berlin, nachdem die sich qualifiziert haben, ja, und dann gegen Abstieg gespielt haben. Und der VfB war, ich glaube, wahrscheinlich Platz 9 mal das schlechteste oder so. Ansonsten halt immer da oben mit dabei und auch jetzt noch oben mit dabei.
Voll! Ja. Weil grundsätzlich ist es ja so, Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, die sind eigentlich auf einem anderen Planeten unterwegs.
Genau, bei Dortmund weiß man nicht auf welchem Planeten, aber auf einem anderen, ja.
Aber klar ist natürlich auch, wenn einer der oder einer oder zwei, möchte ich sagen, in Strauchen geraten, ist der VfB eigentlich dann für mich einer der ersten Herausforderer. Zusammen mit einer Gruppe aus mehreren Teams, ja, würde ich sagen. So. Und Dortmund spielt jetzt eine fürchterliche Saison. Auch in Leipzig bekommt man überhaupt keine Stabilität in die Ergebnisse. Ja? Und das ist das, was ich der Mannschaft oder über was ich mich ärgere, dass wir dann in dem Moment nicht da sind. Ja, also du hast es ja vorhin gesagt und ich sehe es genauso wie du, wenn Mainz und Freiburg um die Champions League spielen können, dann kann es der VfB auch. Keine Frage.
Absolut.
So, ich glaube auch, dass der VfB aktuell genau da ist, wo er hingehört, nämlich im Kampf um die internationalen Plätze. Wir sind ja voll mit dabei. Die Mannschaft, und das ist mir auch wichtig zu betonen, sie hat bereits geleistet. Sie hat gezeigt, dass sie es drauf haben. Deswegen verstehe ich auch nicht, woher jetzt plötzlich zum Teil diese scharfe Kritik kommt, die man manchmal lesen muss. Ich verstehe es halt nicht. Frage mich schon, wo ist da die Geduld und das Vertrauen hin? Ja, wir können kritisieren, dass sie Chancen nicht verwerten. Wir können auch mal kritisieren, dass man so spielt wie gegen Wolfsburg und am Ende mit eben nichts dasteht. Das ist scheiße. Aber irgendwie denke ich mir, es kann doch echt nicht sein, dass wir im Pokal-Halbfinale stehen, 3 Punkte hinter einem Champions-League-Platz sind und es Fans gibt, die darüber sprechen, wie schlecht wir sind. Das habe ich ein paar Mal gelesen auf Twitter. Wie schlecht sind wir eigentlich? Die kriegen nichts gebacken, die sind nicht fit und was weiß ich. Das sehe ich alles nicht, Sebastian.
Ich sehe es auch nicht. Und da bin ich dann wieder im Team. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, weil da gab es mal Zeiten, die sind noch nicht so lange her. Da waren wir in Liga 2 und 10 Punkte hinter Arminia Bielefeld platziert. Und also ich kann es natürlich schon verstehen, dass manche Fans nach solchen Spielen wie gegen Wolfsburg und wie gegen Hoffenheim dann ziemlich genervt sind von dem, nicht wie die Mannschaft spielt, sondern dass sie es einfach nicht gewinnt. Und meine Stimmung ist auch schlecht, und zwar immer dann, wenn Spiele komplett unnötig verloren werden oder du sie nicht gewinnst. Und ich finde, da hatten wir in letzter Zeit zu viele davon. Ne, du hast St. Pauli, du hast Mainz, du hast Gladbach, du hast Wolfsburg, jetzt halt Hoffenheim. Das sind für mich einfach zu viele Spiele, die du einfach weggeworfen hast. Und das fuckt mich persönlich viel mehr ab, als wenn du gegen Paris spielst und komplett unterlegen bist. Oder wenn du am Freitag gegen die Bayern spielst und die sind einfach besser als du und du machst keinen Stich. Aber diese Spiele, die haben mich auch wirklich brutal genervt. Und das waren jetzt auf 2-3 Monate für mich zu viele tatsächlich.
Ja, da kann ich dir schlecht widersprechen. Das ist ein Punkt, aber ich denke mir, es ist ja alles da. Also du siehst, die Mannschaft ist ja gut, das ist eine junge Mannschaft, der Trainer, der entwickelt ständig weiter, der arbeitet lösungsorientiert. Also vielleicht kommt es nur bei mir falsch an, aber ich finde teilweise die Diskussion, die wir führen, die klingt nach einer Diskussion, die sonst Borussia Dortmund führt, wenn sie auf Platz 5, 6 oder 7 steht.
Ja.
Ja? Natürlich, die haben den Anspruch, Champions League spielen zu müssen. Aber der VfB Stuttgart, nach so einer Saison, wie wir sie gespielt haben, mit der Mehrfachbelastung.
Ne, mir sind die Diskussionen dann teilweise auch einfach zu grundsätzlich. Also ich finde, du kannst immer punktuell was kritisieren, wie die Chancenverwertung in Sinsheim. Vielleicht die etwas mutlose Herangehensweise gegen Wolfsburg. Aber dieses große Fass aufzumachen.
Aber stopp, mutlos sagst du jetzt wieder.
Ja.
Ja, ich kann auch da, kann man so sehen. Aber wir haben ja gerade eben vor 20 Minuten gesagt, Sebastian Hoeneß hat erkannt, dass seine Mannschaft es kräftemäßig nicht hinbekommt, gegen Wolfsburg dieses Rauf und Runter, Gegenpressing, Pressing und dann auch noch gute Konterabsicherung auf den Platz zu bringen.
Ich nehme das mutlos zurück, weil es stimmt auch nicht. Was mich bei dem Spiel so genervt hat, du hast ein Spiel, es gibt 70 Minuten gefühlt keine Chance. Und dann machst du in der 72. das 1-0 und da kommt jemand mit dem Silbertablett und sagt, hier sind die drei Punkte.
Dann sind wir wieder beim trotteligen Kellner.
Natürlich ist der trottelige Kellner.
Der immer das Tablett fallen lässt.
Ja, nee, und wie gesagt, der VfB bringt alles mit, um diese Spiele zu ziehen und geht sogar in Führung und schafft's dann nicht. Ich meine, wir müssen überlegen, ob wir jetzt vielleicht Nick Woltemade verbieten, das 1-0 zu schießen. Weil, ich weiß es nicht. Und das nervt mich brutal. Du bringst alles mit, um diese Spiele zu ziehen und schaffst es halt nicht. Und da gehst du halt als Fan so unfassbar frustriert raus. Aber mir geht das dann dieses grundsätzlich auch zu weit, dass die Leute sagen, wir spielen so scheiße und das ist ja schlimmer als in der zweiten Liga, wo ich auch denke, hey.
Also. Ich muss ja auch ehrlich sein. Ich war ja auch komplett geladen nach dem Spiel am Sonntag. Und ich glaube, vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, das Spiel sich nicht nochmal anzuschauen und genau mit dem Gefühl reinzugehen. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt genau ins selbe Horn blasen, wie von dir eben dir gerade rezipiert. Nee, das ist, es ist schon so, dass du immer wieder mit so einem ausbleibenden Erfolgserlebnis beziehungsweise mit so einem Gefühl rausgehst, wir kriegen es einfach nicht mehr hin.
Genau, und ich fand es halt sehr schön, im Rasenfunk hat Jonas Friedrich gesagt, der VfB ist aktuell wie so ein Surfer, der auf die perfekte Welle wartet und immer wieder verpasst. Weil du hättest eine Welle so oft surfen können und in der letzten Saison sind wir jede Welle gesurft, ja. Und die kleinste Welle auch über 5 Spieltage lang. Und diesmal jede Welle schwappt irgendwie an dir vorbei und wenn du mal oben drauf stehst und denkst, oh, jetzt haben wir's, dann fällt's komplett runter. Ja.
Sei es drum. Also wir werden ja jetzt sehen, wie es gegen Bayern München funktioniert. Wahrscheinlich viel besser.
Natürlich.
Da ist auf jeden Fall was drin.
Frustbewältigung gegen die Bayern, ja.
Ich sehe da Chancen für den VfB Stuttgart.
Natürlich.
Also die sind nicht so stabil, dass man sich jetzt vor denen in die Hosen scheißen müsste. Warten wir mal ab.
Flutlicht.
Ja. Reden wir am Donnerstag drüber.
Ja.
Würde ich sagen. Und schauen jetzt rüber zu unserer U19. Das ist im Endeffekt heute das Methadon für die gute Fußballlaune. Finally ist unsere U19 jetzt auch in der Hauptrunde der Nachwuchsliga angekommen. 6-1 gewannen wir am Samstag gegen die Hertha U19. Zur Halbzeit stand schon 5-1.
Da ist dann in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich nicht mehr so viel passiert.
Es ist tatsächlich noch was passiert, nämlich ein Tor. Das habe ich ja gerade schon impliziert. Aber das Schöne ist, ich kann noch was hier verkünden. Wir haben 6 verschiedene Torschützen gehabt.
Das heißt, du darfst jetzt ganz viele Namen vorlesen.
Ja, wahrscheinlich. Salvatore Mule.
Den kennen wir.
Dorian Migalic. Ermihan Akşikara. Matthäus Şikas. Mirza Katovic und Julian Lührs, das waren unsere Torschützen. Und bevor ich euch oder du, Sebastian, den Leuten hier noch viel mehr erzählen, schauen wir uns einfach mal den Bericht an, den Aaron Marian Glock geliefert hat und wünschen damit viel Spaß.
Nach dem 2:2 gegen 1860 München kommt es für die U19 zum zweiten Heimspiel in Folge. Zu Gast im Schatten der MHP Arena ist Hertha BSC. Und heute hat sich der VfB gewohnt in Weiß viel vorgenommen, viertelstündiges Spiel, Şikas nicht zu bremsen, für den freien Salvatore Mule. Der hat ganz viel Platz und er zieht selbst immer noch Mule, der Dosenöffner, nach einer Viertelstunde das 1:0. Ab jetzt haben die jungen Wilden so richtig Bock. Friesle lässt durch für Dorian Migalic. Schön reingezirkelt. Das 2:0 in der 22. und nach einer halben Stunde Ecke VfB auf Ermihan Akşikara. Platziert eingeköpft. Die Hertha am 4. Spieltag am Rande der ersten Niederlage in Liga A. Das Spiel spricht bislang eine klare Sprache. Der VfB dann aber hinten zu offen. Und beim Abschluss von Jelanindi kann Heldstern im Tor nichts machen. 3:1. Doch der Brustring liegt noch vor der Pause nach. Friesle für Katovic und Migalic. Was macht Traoré da? Nichts Gutes. Schwache Ballannahme des Hertaners. Şikas hat dann leichtes Spiel. Zur Pause führt der VfB wieder mit 3. Und auf der Führung ruht sich die Willig-Elf keineswegs aus. Auf den kurzen Pfosten zu Mirza Katovic. Gerade mal 45 Sekunden gespielt nach Wiederanpfiff, da klingelt es im Kasten von Burak Özkanli bereits zum 5. Mal. Der VfB heute besonders nach Standards gefährlich, nicht nur nach Ecken, sondern auch nach Freistößen. Efe Korkut hat Julian Lührs da schön in Szene gesetzt, der macht das halbe Dutzend voll. Mit 6:1 und 6 verschiedenen Torschützen feiert die U19 ihren bislang höchsten Sieg in Liga A. Und auch der Blick auf die Tabelle macht Freude. In Düsseldorf am Samstag wollen die Jungs so weitermachen.
So, alle Infos drin. Starker Bericht, würde ich sagen. Und ja, der VfB thront von Tabellenplatz 1 aus. Am Samstag um 11 Uhr geht's dann nach Düsseldorf. Die haben zwar nur 4 Punkte auf dem Konto, haben aber auch ein Spiel weniger als der VfB Stuttgart. Und Sebastian, Vorsicht, sie stellen nämlich die beste Abwehr aller Hauptrundenteilnehmer in der Liga A.
Also so ein 6-1 wird dann wahrscheinlich schwierig werden für den VfB. Aber nicht unmöglich.
Denn nicht unmöglich,
wir spielen
der VfB.
Und der VfB ist Youth League Teilnehmer.
Und das ist das nächste, was wichtig ist. Denn am Mittwoch, 4 Tage später, steht ja bereits das Achtelfinale in Lissabon an. Ja, also das wären jetzt 2 richtige Bretter für Nico Willigs Team. Aber ich sag dir eins, wenn es eine Mannschaft schaffen kann, dann unsere U19.
Ja, und vielleicht ist dann auch Düsseldorf genau der richtige Härtetest für dem Spiel dann in Lissabon.
Ich bin wirklich gespannt und ich muss sagen, mittlerweile catcht bei mir diese Nachwuchsliga.
Ja.
Hängt auch damit zusammen, dass der VfB die Spiele überträgt. Das ist das eine. Aber zum anderen finde ich es wirklich interessant, weil sich die besten NLZs jede Woche gegenüberstehen. Also du kannst fast random irgendwo reinschalten, ja. Der DFB überträgt ja auch einiges. Es sind immer gute Spiele auf hohem Niveau. Also es lohnt sich wirklich, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr tun sollt, dann einfach ja U19-Spiele gucken, wie zum Beispiel am Samstag dann Düsseldorf gegen den VfB Stuttgart. Und ich hoffe natürlich, dass Fortuna Düsseldorf oder der DFB dieses Spiel auch überträgt. Gut, unser Lieblings-Gourmet-Tempel wird uns jetzt beschäftigen. Das ist natürlich die Schwemme in Cannstatt. Und die hat es letzte Woche in die Zeitung geschafft, Sebastian. Ja? Die Stadt will den Bahnhofsvorplatz in Bad Cannstatt aufwerten. Und in den Plänen wird die Schwemme bislang nicht berücksichtigt. So.
Und das wäre echt der Skandal, finde ich. Und ich glaube, sie wollen ja nicht nur den Bahnhofsvorplatz aufwerten, weil wir erinnern uns dran zur Euro letztes Jahr, wo da ja schon ein Imbiss gekillt und ein anderer hingestellt.
Absolut.
Und jetzt will man, glaube ich, das ganze Viertel zwischen Hauptbahnhof und Wilhelmsplatz irgendwie neu gestalten. Da wurde sogar von einem Schandfleck gesprochen. Ich meine, es ist nicht schön, aber es ist Bad Cannstatt und es ist halt echt, also insofern wäre es natürlich total schade.
Ist das der offizielle Claim für den Ortsteil? Es ist nicht schön, aber es ist Bad Cannstatt.
Also gebt mir Geld dafür, also ich kann auch Stadtmarketing. Nein, und es wäre natürlich total schade, wenn da ein weiteres Stück Fußball-Subkultur verschwindet, weil wir erinnern uns dran, die Aral-Tanke, ja, der Imbiss davon, den ich schon angesprochen habe. Und wenn jetzt die Schwemme verschwinden würde, das geht halt gar nicht. Der Express-Grill daneben oder Chef-Imbiss heißt er, glaube ich, soll auch weg. Das geht halt überhaupt nicht. Aber es gibt ja auch Hoffnung.
Es gibt Hoffnung, aber ich möchte noch sagen, also die Schwemme ist natürlich der Anlaufpunkt für VfB-Fans vor und jedem Heimspiel. Ja, und das wäre natürlich super schade, wenn wir solche Läden verlieren. Und warum sage ich das? Weil ich unbedingt folgenden Satz noch platzieren will. Ich brauche halt nicht den 10. Influencer-Döner-Pop-Up-Store.
Der brauche ich nicht.
Nach 3 Monaten dann wieder dicht macht,
während das die Schwemme gefühlt seit 80 Jahren da ist.
Ja. Ich will räudiges Bier und Patina. Und Sebastian, das Schöne ist, das wird es auch weiterhin geben. Denn heute wurde bekannt gegeben, die Schwemme gehört gar nicht. Oder das Gelände, auf der die Schwemme beheimatet ist, gehört ja gar nicht der Stadt, sondern einem privaten Eigentümer. Und dementsprechend bleibt uns die Schwemme erhalten.
Das finde ich super. Und falls es da nochmal Probleme geben sollte, würde ich empfehlen, der VfB kauft einfach dieses Grundstück und macht neben der Schwemme oder in der Schwemme noch ein VfB-Museum. Oder
perfekt, was. Ja? Das ist es eigentlich. Ja. Schön fand ich, by the way, auch, dass das Stuttgart-Marketing mit allen Mitteln versucht, die Schwemme auch Stuttgarter Touristen zugänglich zu machen, Sebastian. Du hast es sicher gelesen, auf der Webseite stuttgarttourist.de, glaube ich, wurde die Schwemme als exzellentes Speiselokal angepriesen, in dem Besucher eine Vielzahl von Köstlichkeiten, die von deftigen schwäbischen Gerichten bis hin zu frisch zubereiteten Suppen und leichten Salaten gespickt wird. Ja. Außerdem gäbe es eine beeindruckende Auswahl an Getränken, darunter erlesene Weine und hausgemachte alkoholfreie Optionen. Ja, so kennen wir unsere Schwemme.
Ja, ja. Und völlig überraschend macht es total Sinn, dass man sich in Stuttgart auskennt, wenn man fürs Stuttgart Marketing arbeitet, aber anscheinend ist es nicht der Fall und dann wird die Schwemme auch ganz schnell mal zum Gourmet-Tempel und an der Stelle herzlichen Glückwunsch an jeden vielleicht auch ausländischen Touristen, der sich dann dorthin verirrt hat, um da exquisit zu speisen.
Also ich finde es erstmal toll, dass sich die Stuttgarter Tourismus-Marketing-Abteilung tatsächlich auf Google ein paar Rezensionen durchliest. Das solltet ihr übrigens auch tun. Das ist wirklich ein Blick wert. Und ihr könnt natürlich auch eine dalassen. Ja,
also aber nur mit 5 Sternen dann auf jeden Fall.
Würde sich die Schwemme mit Sicherheit freuen. Also wenn wir noch was mitgeben können, dann das. Geht auf Google, sucht nach der Schwemme und vergebt 5 Sterne. Gut, Sebastian, das war heute etwas holprig. Nicht ganz so holprig ist, glaube ich, das Hörbuch von Markus Schmalz.
Genau, denn das empfehlen wir euch auf jeden Fall noch, denn ihr als Podcast-Konnoisseure hört wahrscheinlich auch Hörbücher. Und Markus Schmalz hat ja schon vor ein paar Jahren das Buch Erste Runde Westmanier geschrieben mit dem VfB Stuttgart durch Europa. Das ist eine Pflichtlektüre und jetzt wurde das Buch vertont. Und der Sprecher ist ein Mitglied der CNE aus Reutlingen, was ich auch total spannend finde. Und es gibt Bonusmaterial, denn der VfB ist ja wieder auf der Reise und es gibt zwei neue, bisher unveröffentlichte Kapitel über die Auswärtsspiele bei Real Madrid und in Turin natürlich im letzten Herbst. Und das sollte man sich auf jeden Fall anhören. Das gibt's überall da, wo es Hörbücher gibt. Und ich glaube, man kann sogar bei Audible sich ein Probeabo irgendwie ziehen, das Ding halt umsonst hören. Also macht das auf jeden Fall.
Absolut, lohnt sich. Wir verlinken das Ganze. Dann könnt ihr das klicken und vielleicht gelingt es uns irgendwann mal eine kleine Passage daraus hier zu spielen. Mhm. Definitiv besser als mein Gestammel heute. Sei es drum. Wir gehen jetzt nach Hause, treffen wir uns am Donnerstag schon wieder, sprechen mit Jochen Haas und über die Bayern, ja, über die U21 und die VfB-Frauen. Danke, dass ihr heute durchgehalten habt. Alles wird besser. Bis dann. Ciao.
Ciao. Ja, dann gut.